jetzt möchte ich einfach Niki Gabriel noch einmal nach vorne bitten. Lass uns nochmal sie ganz herzlich begrüßen hier auf der Bühne. Noch einmal vielen Dank und jetzt, ich gebe dir die Zeit,
danke,
die Welt, Simone. Der Welt, die ganze Zeit der Welt gehört dir.
Ja, apropos Welt, es ist ja eigentlich im Moment überhaupt nicht einfach, in die Welt zu schauen, oder? Also, wen immer man trifft, jeder sagt, ich weiß gar nicht, wie ich umgehen soll mit diesem ganzen Leid. Und wenn wir nach Ukraine schauen, wenn wir nach Israel, nach Palästina schauen, überall schlägt uns dieses massive Leid entgegen. Und ich glaube, dass wir in zwei Fallen geraten können, auf die ich heute Morgen aufmerksam machen möchte. Das ist die Vorrede. Ich komme gleich zum Thema. Das eine ist, ich glaube, wir dürfen traurig sein. Traurig sein über das, was passiert. Und ich glaube, wenn wir verpassen, unsere Trauer darüber vor Gott auszubreiten und ihn zu bitten um einen Trost, dass wir dann etwas übergehen und immer wieder aber drüber stolpern und mit dem Rest nicht zurechtkommen können. Auch das, was wir eben gesungen haben, Herr, ich mache Raum für dich. Kennst du das? Ich finde es völlig verrückt eigentlich. Ich habe ein Problem und erzähle es mir immer wieder selbst. Kennst du das? Also so ein Lamentieren, so ich, ach, und ist das alles schrecklich und so. Und verpasse dabei total, das an Jesus weiterzugeben. Aber es ist wirklich erst in diesem Moment, in dem ich es ihm gebe, dass er handelt, weil er mich nicht zwingt, zu ihm zu kommen. Er wartet geduldig ab, bis ich zu ihm komme. Also das Erste ist die Trauer. Und das Zweite ist Geschwindigkeit. Wir haben im Moment, glaube ich, vielfach den Eindruck, dass die Welt zu schnell rennt für unsere Seele. Und ich vermute, dass es an der Vielzahl der Möglichkeiten liegt, was wir sehen und hören können. Ich glaube, die Welt hat sich nicht verändert. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir in den Geschichtsbüchern lesen, es war immer Krieg, es gab immer Menschen, die sich entzweit haben, es gab immer Brutalität. Aber was es noch nicht gab, ist diese ungekannte Flut an Medien heute. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, dass Bekannte gesagt haben, wir gehen raus aus WhatsApp, das ist alles viel zu gefährlich und bumm, musste ich plötzlich 10 verschiedene Apps downloaden von weiß nicht was bis Twitter und so weiter, um überhaupt mit ihnen noch in Kontakt sein zu können. Das heißt, ich bewege mich auf all diesen Kanälen und empfange überall dieses Bombardement. Und ich glaube, wir müssen ganz arg aufpassen auf unsere Seele, auf die Geschwindigkeit, in der wir ticken. Dass wir sagen, Jesus, bitte lehre du mich, wie viel ich reinlasse in mich, wie viel an Bildern, wie viel an Informationen. Ich muss nicht die sein, die immer alles weiß, die schon morgens weiß, was gestern und eben gerade gelaufen ist auf der ganzen Welt. Und dass wir uns diese Zeit nehmen, zu sagen, Jesus, bitte in deiner Geschwindigkeit, die du mir gegeben hast, gehe ich mit diesem Leid um. Das nur mal so als Vorrede. Ich habe ja schon gesagt, als Bruder Andrew da war, habe ich so da gesessen und gedacht, ein Glück macht es jemand. Und Ivona, du hast es eben gesagt, es ist Zeit aufzustehen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Disney-Film kennt, in dem die Elefanten alle in einer Reihe stehen und jemand sagt, Freiwillige vor. Und alle Elefanten gehen einen Schritt zurück, nur einer hat es nicht kapiert und der steht dann vorne so einsam. Und sie sagen, danke, dass du der Freiwillige bist. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir als Freiwillige nach vorne rücken. Vor 2 Wochen waren wir in einer Gemeinde und da waren alle in Trauer, weil ein Bruder gestorben war an dem Sonntag. Und es war ein alter Mann und er war krank und er durfte sterben. Weißt du, wie ich meine? Er war wirklich alt und lebenssatt. Aber es war Trauer da, weil sie gesagt haben, also natürlich ist Trauer da, aber sie haben gesagt, unser Vorbild ist weg. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist das Vorbild. Du bist das Vorbild. Du bist das Vorbild. Jeder von uns kann ein Vorbild sein. Und es ist schwierig, wenn wir als Christen in die zweite Reihe zurückgehen und sagen, wir machen da nicht mit. Die Leiter sollen mal. Ivona macht das schon. Auf sie ist Verlass. Es würde sie sehr einsam machen, glaube ich. Ich glaube, in diesen Zeiten brauchen wir mehr denn je eine Ivona mit vielen Menschen an deiner Seite. Vorrede zu Ende. Heute geht es um den weltweiten Gebetstag. Das haben wir jedes Jahr auf der ganzen Welt. Und wir als Open Doors haben dann immer zwei Länder, die wir besonders in den Fokus nehmen. Wenn ich dich bitten darf, da die erste Folie gerade mal reinzunehmen. Dank dir. Es geht heute um Indien und es geht um Eritrea. Zwei Länder, für die wir zusammen beten möchten. Und wenn du jetzt hier bist oder am Stream bist und denkst, Hilfe beten, das habe ich noch nicht gemacht oder da fühle ich mich immer unwohl, keine Angst, hier wird keiner zu irgendwas gezwungen. Jeder kann das so mitmachen, wie er möchte oder einfach nur zuhören, wie andere beten. Auch das ist manchmal von Vorteil. Hier in Deutschland sind wir ja gewöhnt, dass Staat und Kirche getrennt sind. Und das birgt auch seine Gefahren, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber wir sind es gewöhnt, dass wir entscheiden können, zu welcher Kirche wir gehören, wohin wir gehen, wir können uns frei versammeln. In vielen Ländern dieser Welt, mit all diesen Ismen, Hinduismus, Buddhismus, Kommunismus oder dem Islam, all den anderen Religionen, ist es häufig so, dass wir Staaten finden, in denen Religion und Politik gekoppelt sind und über die Politik wird die Religion aufgezwungen und daraus ergibt sich, dass jeder Andersdenkende verfolgt wird. Das heißt, es werden nicht nur Christen verfolgt, sondern auch Muslime, wenn es zum Beispiel wie in Indien in einem hinduistisch geprägten Staat ist und so weiter. Aber wir als Open Doors konzentrieren uns auf die verfolgten Christen, weil wir schlicht nicht mehr schaffen, aus dem einen Grund. Und das zweite ist, weil die Bibel uns lehrt, dass wir uns um unsere Glaubensgeschwister kümmern sollen. Die Bibel hat ein Bild im Kopf, wenn sie an weltweite Gemeinde denkt. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn es um den Leib Christi geht. Ich habe früher da gerne an Allianztreffen in der Stadt gedacht oder sowas. Ja, Punkt. Da war meine Welt zu Ende. Und nein, der Leib Christi ist deutschlandweit zu finden. Nein, er ist europaweit zu finden. Nein, nein, er ist weltweit zu finden. Und die Bibel nutzt das Wort eines Körpers dafür und sie sagt, dass wir ein Leib sind und wo immer etwas diesem Leib geschieht, also an irgendeinem Glied, ist der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe das neulich so gemerkt, da bin ich morgens aufgestanden und mit nackten Füßen in die Badezimmertür gerannt mit dem kleinen Zeh. So volle Wucht. Und ich fand es furchtbar und interessant, weil ich habe es hier gespürt. Also es ging mir total durch den Magen. Was hat mein Magen mit dem Zeh zu tun? Und ich war sehr schnell, ich habe gedacht, oh, ich muss das regeln, das Ding. Ich muss dieses kleine Teil wieder in Ordnung bringen, sonst passe ich im Winter in keinen Schuh. Ich muss mich echt bemühen, dass das in Ordnung kommt. Wenn du das jetzt mal umlegst auf Hessen, Frankfurt, die Welt, die Gemeinde weltweit, wann immer jemand leidet aus unserer Kirche, an unserem Leib, dann tut es uns mit weh und zerbricht uns das Herz. So ist die Lage. Und ich bin so dankbar, dass ich in mehr und mehr Länder hineinschauen darf. Und ich mache dir wirklich Mut, auch Nachrichten zu schauen, denn Nachrichten sind Gebetsfutter. Du kannst immer schauen, wo auf dieser Welt, in diesem Land, das ich gerade betrachte, Iran, Türkei, egal wo, gibt es Christen oder gibt es dort Christen, die leiden? Das ist eine ganz einfache Formel, wie du das finden kannst, opendoors.de/ und dann gibst du das Land ein. Da findest du dann einen Überblick über diese Länder. Wir gehen heute nach Indien und Indien ist sehr speziell. Indien wollte bis Ende 2022 einen komplett hinduistischen Staat errichten. Das nennt man Hindu-Nationalismus. Jeder Inder ein Hindu. Und wenn du kein Hindu bist, dann gehörst du nicht in dieses Land. Das, was wir hier so kennen als, ach, ich entscheide mich mal, ich mache, was ich will, ist dort nicht bekannt, sondern es gibt eine Verfolgung für Christen. Und wir schauen uns jetzt mal einen kleinen Clip an, der uns das erläutert.
Sie schleppten mich nach draußen, sie schlugen mich. Mehr als 17 Leute schlugen mich und ich schrie um Hilfe. Ich rief zu Jesus, O Herr, hilf mir. Und dann traf mich plötzlich jemand mit einem scharfen Gegenstand am Ohr. Ich begann zu bluten und wurde bewusstlos.
Nicht nur ich wurde verprügelt, sondern auch meine Kinder. Als meine Tochter sehr klein war, wurde ihr in den Bauch getreten und sie hat geblutet.
Und wenn jemand zum Beten zu mir nach Hause kommt, werden diese Christen in die Dorfversammlung gerufen und werden dort aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Leider sind diese Berichte von verfolgten Christen in Indien nicht ungewöhnlich. Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors ist Indien eines der 4 Länder, in denen Christen am meisten Gewalt erleben. Allein im Mai und Juni 2023 wurden in der Region Manipur 300 christliche Kirchen und zahllose Häuser von Christen zerstört.
Wir haben erfahren, dass ihr Jesus Christus folgt, dass ihr zur Kirche geht. Hört auf damit. Kehrt zurück zu eurer alten Religion, sonst werdet ihr bestraft. Das ist das Erste, was passiert. Sie werden gewarnt. Aber wenn die Christen weitermachen, werden sie geschlagen. Manchmal kommen alle Dorfbewohner und schlagen sie. Wenn sie selbst dann weitermachen, werden sie aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen.
Diese Angriffe werden häufig durch hinduistische Nationalisten ausgeführt. Die Anhänger der politischen Ideologie der Hindutva verfolgen das Ziel, ein Indien nur für Hindus zu schaffen.
Indien ist ein Land mit einer vielfältigen Kultur und Sprache. Es gibt viele Regionen. Aber sie sagen, dass Indien den Hindus gehört, dass sowohl Muslime als auch Christen keine Rechte haben.
Die Hindu-Nationalisten sagen, wenn man Inder ist, muss man Hindu sein. Alle Inder, die in Indien leben, sind Hindus, werden als Hindus geboren und waren schon immer Hindus.
Nach der Wahl 2014 stellt die hindu-nationalistische BJP unter Ministerpräsident Narendra Modi die indische Regierung. Seit Modi Premierminister ist, hat die Zahl der jährlich gemeldeten gewalttätigen Übergriffe auf Christen drastisch zugenommen. Als Vorwand werden häufig die Anti-Bekehrungsgesetze genannt. Offiziell haben sie das Ziel, Zwangsbekehrungen zu verhindern. In der Praxis werden diese Gesetze missbraucht, um Christen aufgrund falscher Anklagen zu bestrafen. Bis jetzt sind Anti-Bekehrungsgesetze nur in einzelnen Bundesstaaten etabliert, in denen die BJP regiert. Sollte die BJP die Wahlen 2024 erneut und mit einer Mehrheit gewinnen, besteht die Gefahr, dass es schon bald ein Anti-Bekehrungsgesetz auf nationaler Ebene geben wird.
Die Hindu-Nationalisten sagen, wenn du Hindu bist, bist du Inder. Wenn du kein Hindu bist, bist du kein Inder. Es ist eine Nationalisierung der Religion, sodass viele Hindus denken, ich bin Inder. Die Christen sind keine Inder, sie sind Verräter. Wer ist also Inder? Nur die Hindus sind Inder. Sie geben das Gefühl der Zugehörigkeit durch Religion. Und deshalb schließen sich so viele dieser Bewegung an, ohne das Konzept des Hinduismus zu verstehen, weil es einfach in ein Konzept des Nationalismus verwandelt wird. Wenn man kein Hindu ist, kann man nicht Inder sein. Also sind alle, die keine Hindus sind, kein Teil unseres Landes. Also habe ich das Recht, sie zu verfolgen. Und deshalb gibt es diese Situation in Indien. Und deshalb wird diese Ideologie und diese politische Partei unterstützt.
Inmitten dieser Verfolgung findet in Indien eine große Erweckung statt. Besonders Dalits, sogenannte Unberührbare, finden bei Jesus Annahme und Liebe, die ihnen in der Gesellschaft abgesprochen wird. Mehr als 240 Millionen Menschen gehören in Indien den Dalits an. Laut Verfassung darf im Kastensystem niemand diskriminiert werden. Die Realität sieht oft anders aus. Das Kastensystem ist eng an den Hinduismus gebunden. Gerade die hohen und einflussreichen Kasten profitieren von dem Kastensystem, da es ihre Machtposition festigt und gerade den Unberührbaren vermittelt, dass ihre Diskriminierung göttlich gewollt sei. Bitte beten Sie um festen Glauben inmitten von Verfolgung, aber beten Sie auch für die Verfolger, damit diese Jesus finden.
Pray for them. Bitte unterstützt die verfolgten Christen weiterhin, denn sie sind unsere Brüder und Schwestern in Christus. Und wir sind dazu aufgerufen, einander beizustehen. Das ist meine Bitte. Ich danke euch für alles, was ihr bereits für sie getan habt.
Ich glaube an das Gebet. Denn wenn Christen beten, ermutigt das für unseren Dienst vor Ort. Auch Petrus wurde angegriffen und saß im Gefängnis, und Brüder und Schwestern beteten für ihn, und er wurde gerettet. Ich glaube und vertraue darauf, dass es Christen gibt, die für mich beten. Das gibt mir Mut, hier und in meiner Gemeinde zu arbeiten.
Alle Dorfbewohner sind gegen mich. Es gibt Verfolgung, aber ich bitte euch, für mich zu beten, für meine Familie und für meine Verwandten, dass sie die Wahrheit erkennen und Jesus finden.
Bitte betet für Indien.
Vor einigen Monaten war unser Team dort und hat diese Bilder gemacht und diese Interviews geführt. Wir haben Analysten, die das ganze Jahr über in all diese Länder gehen und die Christen fragen, was ist das Wichtigste, das wir für euch tun können? Und interessanterweise sagen über 90% von ihnen als erste Bitte, betet für uns, damit der Glaube an Jesus unter diesen Umständen nicht zermalmt wird. Jemand, der alles verliert, jemand, der nichts mehr hat, der weiß, ohne Jesus kann ich nicht. Das ist die Grundlage. Nachher sortieren sich all diese Dinge. Natürlich machen wir ganz viel praktische Hilfe, beispielsweise Inder, die so geschlagen werden, müssen ins Krankenhaus. Und oft sind es die Hindu-Nationalisten, die schon sehr schnell nach dem Angriff in die Krankenhäuser rennen und sagen, es werden gleich Christen kommen, behandelt sie nicht. Und dann werden sie wieder weggeschickt, und dafür sind unsere Partner vor Ort da. Wir stärken in all diesen Ländern die Netzwerke unter Christen. Und gerade in Indien haben wir gehört, dass kein indischer Christ 24 Stunden leiden darf, ohne dass jemand ihm zur Hilfe geeilt ist. Das heißt, wenn du ein Problem hast mit einem 8- oder 12-Stunden-Tag, bei denen geht das Telefon rund um die Uhr. Sie bekommen Anrufe über Anrufe. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Und das ist das, wo wir dann zur Hilfe kommen können und sagen können, das Geld, was ihr gebt, wir geben es, damit jemand privat behandelt werden kann, weil die Krankenhäuser sie nicht nehmen, zum Beispiel. Oder ihr habt in Manipur gesehen, diese zerstörten Kirchen. Ihr braucht eine neue Kirche, wir bauen sie auf, wir helfen euch dabei. Oder zerstörte Häuser, wir bringen euch etwas, dass ihr wieder etwas zu essen habt. Ich möchte euch die Geschichte von Kamala erzählen, wenn du mir das geben magst. Vielen Dank euch oben an der Technik, das ist sehr wichtig für diesen Vortrag. Kamala ist eine indische Christin, so Anfang 30, verheiratet mit Peter. Und schon bald nach ihrer Hochzeit bekommen sie so eine Berufung, den Christen zu dienen, und sind einfach in den vollzeitlichen Dienst berufen. Und sie fühlen sich so am richtigen Ort, dass sie Jesus jeden einzelnen Tag dafür preisen, dass sie das machen dürfen. Und sie haben ein Herzensprojekt. Das Herzensprojekt ist eine Schule für mittellose Kinder. Und es ist ja oft in diesen Ländern so, wenn du keine Bildung hast, wenn du nicht lesen, nicht schreiben kannst, dann kannst du nichts verdienen. Du kannst deinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Deshalb ist ihnen das so wichtig. Und regelmäßig halten die beiden dann auch noch Gebetstreffen ab, weil auch das ist ihnen wichtig. Und es kommen immer mehr Leute dazu. Aber die Hindu-Nationalisten sehen das auch. Und irgendwann kommen diese Extremisten, weil es ihnen ein Dorn ist im Auge, während so ein Gebetstreffen stattfindet. Und Kamala hört schon draußen, es pocht an der Tür, und sie bekommen einen Schreck. Und die Horde, so wie ihr es eben in diesen nachgestellten Szenen gesehen habt, die Horde bricht herein, oft mit Eisenstangen, mit Bambusstangen, und verprügeln die Christen nach Strich und Faden. Und Kamala sagt rückblickend, als die Extremisten uns angriffen, war ich wie gelähmt. Aber ich musste Mut fassen, um meinen Geschwistern zu helfen. Obwohl ich von den Schlägen große Schmerzen hatte, konnte ich es nicht ertragen, dass meine Brüder und Schwestern das Gleiche durchmachen mussten. Ich nahm all meine Kraft zusammen, um die Gläubigen zu schützen. Was ist das für eine wunderbare Aussage? Peter ruft die Polizei und die Polizisten treffen ein und die Extremisten lassen von ihnen ab und Peter und Kamala bleiben einfach schwer verletzt zurück und Pastoren aus ihrer Umgebung kommen und helfen ihnen. Aber bei diesem einen Angriff bleibt es nicht. Immer wieder werden sie bedroht, es wird ihnen nachgestellt, sie bekommen Morddrohungen und die Polizei bleibt unter dem Einfluss der Extremisten und hilft ihnen nicht. Und aus Angst vor weiterer Verfolgung hören die Christen auf, sich zu treffen. Und ich frage mich, wie wäre das hier in Griesheim? Wie wäre das hier? Würdet ihr sagen, wir kommen trotzdem? Oder würdet ihr sagen, nein, danke, wir bleiben zu Hause? Und Kamala sagt, ich musste den Ort verlassen, an den Gott mich zum Dienst berufen hat. Ich musste Menschen loslassen, die für mich wie eine Familie geworden waren. Ich musste die Schule, die mir so sehr am Herzen lag, in andere Hände übergeben. Unsere Partner mussten helfen dort vor Ort, um Kamala und Peter an einen sicheren Ort zu bringen, damit sie weiterwirken können. Es ist immer so eine Gratwanderung, das zu entscheiden. Ist es besser zu bleiben oder ist es besser zu gehen? Und sie sind jetzt in einer neuen Stadt und machen einen Neuanfang und bitten um Gebet. Das werden wir gleich tun für auch die anderen Christen, die in Indien Verfolgung erleben. Und ich denke mir so, weißt du, wenn du planst umzuziehen, dann ist es ja schon ein großer Schritt, den ganzen Umzug zu planen, an einen neuen Ort zu kommen, neue Leute kennenzulernen. Und egal wie viel Spaß das macht, aber es ist so ein bisschen komisch so am neuen Ort, oder? Aber wie ist es wohl, an einen Ort zu kommen, wo du weißt, da sind ja auch Hindu-Nationalisten, da sind ja auch wieder Feinde, die warten. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange wir hier bleiben können. Und mich beschäftigen persönlich diese ganzen Fluchtbewegungen so sehr, weil es so ein tiefer innerer Einschnitt ist. Vielleicht bist du auch hier und hast irgendwann einmal deine Heimat aus irgendwelchen Gründen verlassen müssen, neu anfangen müssen. Und ich möchte dir zusprechen, den Vers aus Hiob 19, 25. Das ist gestern die Losung gewesen, gell? Doch eins weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Und wenn wir hier singen, Herr, mach du mit uns, was du willst, dann ist es echtes Risiko, das zu singen. Und ich bitte Gott persönlich, dass ich das singen kann und wirklich aus voller Überzeugung singen kann. Und ich habe so verschiedene Phasen in meiner Beobachtung dieser Dinge. Und eine Phase war mal, ich hatte Angst, dass ich auch so etwas erleiden müsste, dass ich vielleicht auch einmal so vor den Pranger gestellt werde. Und ich habe gesagt, Jesus, bitte, ich mag nicht für Open Doors arbeiten, für verfolgte Christen, wenn ich so eine Angst habe. Bitte nimm mir diese Angst. Und Jesus hat mir gezeigt, dass ich nicht denken muss, ich müsste mit jeder Verfolgung, mit jeder Folter klarkommen können in diesem Leben, sondern du hast dein Leben mit ihm, ich habe mein Leben mit ihm. Wir sind in seiner Hand und er führt uns seinen Weg. Und ich beobachte bei all diesen verfolgten Christen, dass Jesus das letzte Wort hat, dass er in diesem Moment von Verfolgung so viel Kraft schenkt, dass Leute weitermachen. Ich fand diesen einen Satz von Kamala so hinreißend, wo sie sagte, ich kann das nicht ertragen, dass ich sehe, wie andere geschlagen werden. Ich war in Bangladesch und habe dort unsere Brüder und Schwestern besuchen dürfen. Und einer sagte unter Tränen, wenn ich Menschen zu Jesus bringe, dann sollen sie doch mich dafür schlagen, aber nicht meine Brüder und Schwestern, weil er sieht, was mit denen passiert, die sich für Jesus entscheiden. Weißt du, wie es ist, wenn du evangelisieren willst, aber weißt, der andere wird Schwierigkeiten bekommen dadurch. Und deshalb lasst uns jetzt beten für Kamala, für Peter, aber auch für die Christen in Indien, dass sie das wissen, dass Jesus am Ende der Herrscher ist, dass sie immer wieder Trost bekommen. Alles, was ihr hier oben seht, was ihr angeschlagen seht, könnt ihr beten. Und wir haben vorher gesprochen, wir würden es gerne so machen, dass ihr euch zu zweit, zu dritt, zu viert findet und miteinander betet. Vielleicht schaust du dich mal um, wer dir gut gefällt zum Beten, mit dem du gerne mal beten wollen würdest, steht gerne auf, genau. Finde eine Person und dann beten wir ein paar Minuten. Und auch am Stream bist du herzlich willkommen, auf die Knie zu gehen oder einfach zu beten für die Situation der Christen in Indien. Ich werde es dann beschließen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses gigantische Land Indien. Wir danken dir für jeden einzelnen seiner Bewohner und wir rufen deinen heiligen Namen aus über jeden Menschen, den du geschaffen hast in Indien. Jesus, wir beten von Herzen, dass die Feinde von dir, die Feinde unserer Brüder, unserer Schwestern, dass sie von dir erfahren dürfen, dass sie dich kennenlernen dürfen, dass sie überzeugt sein dürfen, dass sie zu dir gehören wollen. Auch angesichts des Drucks, der ihnen dann bevorsteht. Jesus, wir bitten dich für unsere Geschwister, dass du sie hältst, bewahrst und förderst. Ein Samenkorn muss sterben und in die Erde fallen. Wir bitten dich, dass überall das da, wo Vorstellungen sterben, wo Lebensentwürfe zerbersten, wo sogar Menschen sterben, um deines Namens willen, dass du die Saat aufgehen lässt, dass du Neues entstehen lässt, Herr. Wir halten sie alle vor dich hin. Amen. Herzlichen Dank für eure Gebete. Wir haben hinten nachher am Büchertisch, Heiri wird nachher dort sein, ein Buch, das heißt Von Menschen verstoßen und bei Jesus geborgen. Und das beschreibt die Situation der Christen in Indien, wenn euch das interessiert. Wir haben auch kostenfrei nachher so ein Armband für euch. Das ist aus Gummi, tut nicht weh, auch wenn ihr hier Stacheln seht. Aber es soll so Stacheldraht symbolisieren oder die Dornenkrone Jesu. Und es steht darauf, one with them, eins mit ihnen. Wenn du das tragen möchtest, wenn dir das hilft, das irgendwo hinzulegen, nimm dir das gerne mit. Das zweite Land, das letzte Land, von dem ich heute berichten möchte, ist Eritrea. Und es fällt mir schwer, weil ich eine Person kennengelernt habe, die aus Eritrea kommt. Wir schauen uns jetzt gleich den Clip an, um zu erfahren, was dort die Situation ist. Wir gehen jetzt weg vom Hinduismus hin zum Islam, einem Islam, der auch gekoppelt ist mit der Regierung, gesteuert wird von der Regierung. Schaut euch an, was dort läuft.
Es geht nicht darum, ob die Verfolgung aufhört oder weitergeht. Wir wollen eine Tür für das Evangelium öffnen. Wir wollen, dass Menschen, die im Dunkeln sind, das Licht finden. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Eritrea, das sogenannte Nordkorea Afrikas. Ein Land mit extrem eingeschränkter Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit. Hier können sich die meisten Christen nicht frei versammeln. Sie leben ihren Glauben im Verborgenen. Christsein ist in Eritrea zwar per se nicht verboten, doch die diktatorische Regierung dieses Landes am Horn von Afrika lässt nur drei Kirchen zu. Die eritreisch-orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche und die evangelisch-lutherische Kirche. Doch auch sie werden streng kontrolliert. Jedes persönliche Recht muss sich der nationalen Identität beugen. Christen, die sich außerhalb der staatlich kontrollierten Umgebung treffen und beten, riskieren Verhaftung, Gefängnis und Folter.
Ich wurde mit Eisenketten gefesselt. Und dann begannen sie mich zu schlagen, während 700 Gefangene zusehen mussten. Zuerst schrie ich, aber nach ein paar Minuten war ich ganz still. Sie schlugen mich ins Genick und auf den Kopf. Ich betete, Herr Jesus, Sie kennen deine Wege nicht. Vergib ihnen.
Wenn sich Eritreer für Jesus entscheiden, wählen sie bewusst ein Leben voller Entbehrungen. Normalerweise lehnen ihre Familienmitglieder, Nachbarn und ihr Umfeld sie ab, weil sie nicht an den traditionellen Ritualen teilnehmen. Oder gehen sogar so weit, ihnen nachzuspionieren und sie den Behörden zu melden. Wenn sie jemals beim Beten mit anderen Christen erwischt werden, landen sie im Gefängnis. Dennoch wächst die Kirche in Eritrea weiter.
Die Regierung hat unsere Kirchen geschlossen, aber sie konnte uns Jesus nicht aus dem Herzen nehmen. Sie können ihn nicht wegnehmen. Sie können uns das Leben schwer machen, aber sie können uns nicht die Wahrheit nehmen, die wir kennen. Diese Einstellung haben alle Christen hier. Andere Menschen bemerken das allmählich. Sie sehen in uns das Zeugnis von Christus. Sie sehen unser Glück und unseren Frieden. Selbst wenn wir leiden, freuen wir uns. Unser Glück beruht nicht auf dem, was wir haben oder nicht haben. Wenn die Menschen das sehen, nehmen sie Jesus an.
Etwas, das mir auch in der Zelle bewusst wurde, war dies: Vergiss deine Brüder nicht. Das sagte mir Gott an jenem Tag, als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Weil euer Gebet eine große Hilfe in unserer Verfolgung ist, bitte ich euch inständig, weiter zu beten. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und euer Gebet hilft uns in so vielen Dingen. Daher bitte ich euch, betet weiter für uns.
Da Jesus vielleicht wiederkommt, bevor sie von ihm hören, müssen wir ihnen die Möglichkeit dazu geben. Sie werden dann an einen Punkt kommen, an dem sie eine Entscheidung treffen können. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Dein Gebet zählt. Manchmal denken wir, wir sind so ein kleiner Tropfen im Ozean. Was können wir schon beitragen, wenn wir beten? Aber es ist wirklich so, dein Gebet zählt. Wenn du mir Gideon nochmal zeigst, oder uns allen zeigst. Ich lese euch mal was vor gerade. Gideon fand schon am Glauben, als Kind zum Glauben an Jesus. Und schon als Jugendlicher erfuhr er Verfolgung und landete erstmals im Gefängnis. Insgesamt war er 8-mal im Gefängnis. Und ich traf ihn, er würde sich an mich nicht mehr erinnern, er war im Gespräch mit Markus Rode, dem Leiter von Open Doors Deutschland, für Aufzeichnungen von Open Doors Tag 2022. Und ich sah, wie er dort saß. Und diese Augen vergesse ich nie. Ich durfte zuhören, wie er sprach. Und er hat Folgendes erzählt, für den Jugendtag Folgendes aufgenommen. Er sagt, einmal nahmen sie 117 Soldaten fest, die auch Christen waren, einschließlich mir. Sie sammelten uns ein und sie führten uns ins Gefängnis in Assab. Ich hatte schon einiges darüber gehört. Man konnte nichts mit hineinnehmen, keine Bibeln, keine Literatur. Aber ich versteckte eine kleine Bibel in meiner Unterwäsche und ich teilte dann dieses Buch in 60 Bücher auf und verteilte sie unter den Gefangenen in 66 Bücher, in alle 66. Ich gab jedes Buch einem Christen im Gefängnis und jeder durfte seinen Bibelteil 2 Tage behalten. Und dann wurde getauscht. Aber nach einigen Wochen machte der Spitzel das Wachpersonal darauf aufmerksam. Sie durchsuchten alles, was sie fanden, einschließlich die Bibelteile fanden sie. Und sie fragten, wer hat diese Bibel mitgebracht? Jetzt ein bemerkenswerter Satz: Weil ich es war, übernahm ich die Verantwortung. Sie brachten mich in eine kleine Zelle. Sie war sehr eng. 1 Meter mal 1,80. Schau, so 1,80 ungefähr mal 1 Meter. Nach 2 Monaten in dieser Zelle kam ein hoher Regierungsbeamter und besuchte das Gefängnis. Er kam zu mir und fragte: Wieso bist du so verrückt und glaubst? Er forderte mich auf, verleugne deinen Glauben. Aber das konnte ich nicht. Mein Glaube war mehr wert als alles andere. 2 Tage später, sagt er, brachten sie mich vor 700 Gefangene. Sie schlugen mich, damit ich meinen Glauben aufgäbe. Sie schlugen mich, bis sie müde waren und ich ohnmächtig wurde. Ich konnte nur eines sagen: Vater, diese Leute wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, empfange meinen Geist. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wie wichtig ist es, Bibelverse zu kennen, die Bibel zu kennen, weil das ist das, was unter Druck aus uns herauskommt. dass der Heilige Geist uns dann daran erinnert. Gideon sagt, die Leute dachten, ich sei tot. Und sie gingen weg. Einige von ihnen trugen mich an einen Ort, an dem sie die Leichen gebracht hatten. Nach 45 Minuten wachte ich auf. Ich stand auf und die Leute merkten, er lebt noch, er lebt noch. Der ist nicht tot. Und der Gefängnisdirektor sagte, bringt ihn in seine Zelle. Und in dieser kleinen Zelle blieb ich dann. Danach versuchte ich zu schlafen, aber ich konnte nicht, denn mein ganzer Körper schmerzte. Es war sehr heiß und ich betete, Herr, heile mich. Du bist mein Heiland. Auf einmal war es, als sehe ich ein großes Licht in dieser Zelle. Und dann sagte Jesus aus diesem Licht, mein Sohn, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und in diesem Moment fühlte ich etwas wie kaltes Wasser auf meinem Kopf. Der Schmerz war weg und ich schlief 3 Tage lang. Das ist das, was ich meinte, als ich sagte, wieder und wieder und wieder, mit jedem Zeugnis, mit jedem Beispiel von verfolgten Geschwistern, sehe ich, Jesus kommt und Jesus hilft. Und ich habe mir abgewöhnt, mir zu überlegen, was wäre, wenn. So ein Leben im Konjunktiv ist Schrott. Es bringt nichts, gar nichts. Weil es sowieso nie die Realität trifft, durch die wir laufen, oder? Es kommt immer anders. Und in diesem immer anders zeigt sich Jesus immer neu. In Matthäus 5,14 steht die heutige Tageslosung, wenn du mir die mal geben magst eben. Das ist sie nicht, aber ist egal, ich nehme die auch. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Steht in Jakobusbrief. Und weißt du, ich muss mal gerade finden, was ich hier mitgebracht habe. Wenn du betest, dann bist du wie so, dann leuchtest du, bist du wie so ein Glühwürmchen, okay? Du wirst gesehen in der unsichtbaren Welt. Du wirst gesehen, wenn du betest. Dein Gebet ist nicht umsonst. Du wirst gesehen, wenn du betest. Und die Dämonen zittern. Und wenn Gideon sagt, als ich aus dem Gefängnis kam, erinnerte mich der Heilige Geist daran, dass ich jeden Tag beten soll für meine Brüder, die dort noch gefangen sind. Wie viel mehr sollten wir das hier tun heute? Ja? Ich sag mal vorsichtig, kannst du mir die nächste Folie geben? Mal schauen, was da kommt. Mir fehlt hier scheint es eine. Genau, die ist gut. Lasst uns Glühwürmchen sein jetzt. Und lasst uns jetzt beten. Ihr habt die Augen von Gideon gesehen. Ihr habt gesehen, wie tief sie sind, welche Freude rauskommt, aber auch welches Leid da noch drin steckt. Und ich denke, man kann Dinge erleben, da wirst du nicht fertig, bis du Jesus siehst. Ja. Und du lebst aus ihm jeden Tag in seiner Kraft. Aber lass uns jetzt dafür beten. Und wenn du das nächste Mal einen Hut aufsetzt, dann denk daran, du bist ein Glühwürmchen für Gott. Okay? Jesus, wir bitten dich für unsere Geschwister in den Gefängnissen in Eritrea, dass du, egal wo sie sind, in Erdlöchern, in Containern, in normalen, in Anführungsstrichen, Gefängnissen, dass du jedem Einzelnen von ihnen heute begegnest, in der Nacht ihnen begegnest, am Tag ihnen begegnest, dass du ihnen diese Haft erleichterst, weil du so lebendig in ihnen bist, dass sie aus deiner Kraft heraus leben können. Und sogar noch anderen helfen können, sogar noch Licht für andere sein können. Jesus, wir stehen an ihrer Seite und wir flehen dich an, schenk, dass sie freikommen, schenk, dass sie viele zu dir führen können, im Gefängnis, außerhalb vom Gefängnis. Schenk, dass Eritrea wieder ein Land werden darf, in dem Glaubensfreiheit herrscht. Jesus, wir beten für Präsident Afewerki, dass du sein Herz berührst, dass du ihm diesen Drang nimmst, durch Zerstörung seine Macht zu bestätigen. Herr, wir bitten dich, erscheine du ihm im Traum, erscheine du ihm in der Nacht, zeig du dich ihm als der Mann in Weiß, wie es so oft ist in diesen muslimischen Ländern. Zeig du dich ihm als der Retter seiner Seele. Herr, wir danken dir für unsere Gebete und wir bitten dich, dass du sie vertausendfachst, dass du sie multiplizierst, dass du eine Gebetswelle hinausträgst in diese ganze Welt. Herr, schenk, dass wir diese Glühwürmchen sein dürfen. Erinner du uns ans Gebet für unsere verfolgten Geschwister. Herr, bitte schenk, dass es keine Bürde ist, sondern ein Wunsch ist, eine Sehnsucht ist, die in uns aufsteigt, durch und durch aufsteigt, dass wir für sie beten wollen, an ihrer Seite stehen wollen. Amen. Dankt euch von Herzen. Auch hierfür kann ich euch ein Buch empfehlen. Der Preis meines Glaubens heißt es. Das zeigt, wie in der islamischen Welt Christen verfolgt werden. Ich las neulich ein Buch von Ellen Berhane. Ellen Berhane ist eine Christin in Eritrea aufgewachsen. Und sie hat diese ganze Entwicklung miterlebt, dass man als Christ plötzlich gar nicht mehr existieren durfte. Und sie ist in einem Container gelandet, in einem Feld im Nichts, im Nirgendwo in Eritrea. Eine Landschaft voller Container, wie man sie aus dem Hamburger Hafen kennt, so Schiffscontainer. Das ist eine Form der Gefängnisse dort. Und sie sagt, es gab morgens 2 Brötchen, es gab abends 2 Brötchen und am Mittag gab es eine Suppe. Das war Wasser mit ein bisschen Linsen. Und eines Tages liefen ihr 2 Katzen zu. Und sie hat sich überlegt, ich schreibe für alle Gefangenen, egal ob sie Christen sind oder nicht, schreibe ich Predigten und Bibelverse. Und sie hat sie auf Zettel geschrieben. Und sie hat sich überlegt, ich nutze diese Katzen. Und sie hat von dem wenigen Essen die Katzen auch noch mitgefüttert. Und die anderen Gefangenen haben das dann auch mitgekriegt und haben das auch gemacht, sodass die Katzen immer von Container zu Container gelaufen sind. Und Helen hat ihnen ein kleines Bändchen umgebunden und diese Zettel so klein gefaltet, dass die Katzen zum Träger des Evangeliums wurden, zwischen den Containern. Also ich erzähle das, um euch zu sagen, lasst eure Fantasie freien Lauf, wenn ihr betet für unsere verfolgten Geschwister. Es ist so viel möglich. Und Helen sagt am Ende, sie lebt heute in Dänemark, sie sagt, bitte halten Sie Ihre Freiheit nicht für selbstverständlich. Nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, unseren Herrn Jesus Christus täglich zu loben. Wenn ich im Gefängnis singen konnte, sie war Sängerin und hat in diesem Container Lieder geschrieben, wenn ich im Gefängnis Jesus Leben loben konnte, dann haben Sie ganz andere Möglichkeiten, Ihre Freiheit zur Ehre Gottes zu nutzen. Das heißt, wenn man in einer Gemeinde eine Hausaufgabe geben könnte, dann wäre es die, sich zu überlegen, was kann ich mit meiner Freiheit machen? Dass man sich einfach mal hinsetzt. Jetzt kommt bald wieder Silvester. Man setzt sich hin, man schreibt etwas auf. Vielleicht keine guten Wünsche fürs nächste Jahr, sondern einfach überlegen, Herr, ich gebe dir mein Leben ganz neu. Ich gebe dir diese Freiheit, die ich habe, bitte. Zeig du mir, was ich alles machen kann. Ich will gar nicht stehen bleiben bei dem, was ich habe. Magst du mir mal die nächste Folie geben, bitte? Ich komme jetzt zum Schluss. Willst du für deine verfolgten Geschwister beten? Das ist meine Frage an euch. Und ich weiß, so eine Frage ist schwierig, weil man vielleicht im Affekt sagt, naja, klar, natürlich, ich habe es verstanden. Und morgen ist Montag und du sagst vielleicht, oder war irgendwer von irgendeiner Vereinigung und was hat sie nochmal gesagt? Tata, wir haben was für dich. Auf eurem Stuhl liegt so ein Monatsmagazin, nennen wir das, wenn du mir die nächste Folie mal geben magst. Dazu komme ich gleich, genau das. Und am Stream könnt ihr auch den QR-Code eingeben und könnt das bestellen, wenn ihr wollt. Das ist ein kostenfreies Magazin. Und ich mag es so gerne, weil es jeden Monat ein neues Thema in der Verfolgung beleuchtet. Zum Beispiel dieses Mal, wenn Kinder Verfolgung erleben. Manchmal geht es um ein Land, manchmal geht es um ein Sonderthema. Und es skizziert erst einmal, was überhaupt los ist in dem Bereich. Also man wird innerhalb von einem Jahr richtig schlau. Und das andere ist, dass gute Geschichten drin sind, wie Jesus gehandelt hat in der Verfolgung. Und in der Mitte, wenn alles rausgefallen ist, was los ist, das brauche ich nicht, danke Ivona, ist okay, da ist so ein Gebetskalender, schau mal. Wenn du den aufschlägst, dann siehst du für jeden Tag im Monat so ein kleines Päckchen, 3, 4 Zeilen von einer Person, die wirklich existiert. Der Name ist verfremdet, damit wir die Personen schützen können. Aber die Sache stimmt. Und dann kannst du beten, Heiliger Geist, zeig mir bitte, was zwischen den Zeilen noch steht. Das, was wir gar nicht erwähnen dürfen. Und weißt du, auch wenn du sagst, nur einmal, nur dreimal, nur 10-mal im Monat bete ich dafür, dann ist für diese Person gebetet. Und es sind immer wieder dieselben, die sagen, wir haben es gespürt, dass ihr für uns gebetet habt. Jetzt sagst du ja, du hast ja nur eins gebracht. Ja, aber da hinten drauf, da ist so eine Ja-Karte. Kann man abmachen. Wenn du ganz, ganz nett zu mir sein möchtest, dann füll in deiner schönsten Blockschrift deine Adresse ein und leg diese Karte hinten in den Acrylständer am Büchertisch. Dann bekommst du das einfach monatlich zugeschickt. Du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Gibst du mir nochmal die davor mit dem Gebetshaus gerne? Wir haben ein Gebetshaus bei Open Doors, das ist so ein kleines Häuschen. Und da haben wir dienstags oder freitags oder samstags Gebetszeiten, zu denen ihr kommen könnt. Das ist nur eine halbe Stunde von hier. Unter gebetshaus.de findet ihr aber auch online über verschiedene Länder schon Gebetsabende, die wir gemacht haben. Und da könnt ihr auch nachschauen. Das ist eine herzliche Einladung, bei uns vorbeizukommen. Und hinten liegen auch Prospekte aus, wann wir uns dort treffen, wann ihr euch anmelden könnt. Ja, wir schauen uns jetzt noch einen kleinen Clip an, bevor Ivona kommt und den Gottesdienst beschließt, wie dankbar unsere Geschwister sind, wenn wir beten. Und dann kannst du dir überlegen, ob du dieses Gebetsmagazin haben möchtest.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen.
Because of your prayers that caused God to give me strength.
Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.